In der heutigen Folge des Innovation Booster Podcasts habe ich Sandra Zemke zu Gast, Gründerin und Geschäftsführerin von Anonify. Sandra hat mit ihrem Unternehmen eine Firma geschaffen, die Recruiting echt auf den Kopf stellt. Anonymisiert, fair, vorurteilsfrei, also ein echtes Produkt mit Wirkung aus der Praxis für die Praxis.
Herzlich willkommen zum Innovation Booster Podcast von Consider Funding. In diesem Podcast dreht sich alles um Förderprogramme für Innovationen in Unternehmen.
Wir dürften als Consider Funding Sandra und ihr Team dabei unterstützen, erfolgreich die Forschungszulage für ihre Innovation zu sichern. Heute sprechen wir darüber, was dabei an Learnings entstanden ist in diesem Prozess. Und wir sprechen über den Mut, bestehende Systeme zu hinterfragen und darüber, wie echte Veränderung im Recruiting-Bereich aussehen kann, wenn Technologie sinnvoll eingesetzt wird. Ich freue mich auf das Gespräch mit dir, Sandra, auf ein ehrliches, praxisnahes Gespräch mit jemandem, so habe ich dich im Vorgespräch kennenlernen dürfen, der nicht nur redet, sondern macht. Und damit würde ich dir gerne auch direkt den Ball zuspielen. Was macht ihr? Was machst du? Stell dich gerne und vor allem dein Unternehmen auch noch mal kurz vor.
Vielen Dank, Christopher, dass ich hier sein darf. Ja, also mein Name ist Sandra, ich bin 45, habe über 20 Jahre in der Industrie verbracht, in DAX-Unternehmen und bin dann ausgestiegen, als ich immer mehr gemerkt habe, so große Unternehmen, die sind eigentlich nichts mehr für mich. Ich wollte unbedingt gründen, habe so ein bisschen nach einer Idee gesucht und dann ist mir eine Freundin über den Weg gelaufen, die mir erzählt hat, sie hat über 60 Bewerbungen geschrieben und hat keine einzige Einladung bekommen. Und habe ihr ein paar Tipps gegeben, aber sie sagte, weißt du, Sandra, ich glaube, es liegt an meinem Namen. Dann haben wir überlegt, vielleicht ändern wir den Namen einfach mal und das hat sie gemacht. Sie hat zwei Bewerbungen geschickt an das gleiche Unternehmen, die fast identisch waren. Wir haben nur den Nachnamen in einer der Bewerbungen verändert. Ja, und jetzt könnt ihr dreimal raten, wer eingeladen wurde. Die Frau Müller, selbstverständlich. Und das hat mich wirklich zum Nachdenken gebracht und hat mich dann schlussendlich auf die Idee gebracht, wir müssen das Recruiting tatsächlich mal umstellen. Denn es ist ja nicht wichtig, wie jemand aussieht oder wie jemand heißt oder wo jemand herkommt oder ob jemand dick oder dünn oder alt oder jung ist, sondern es geht ja um die Qualifikation. Und obwohl alle immer sagen, ja, es geht ihnen ja nur um die Qualifikation, stören uns all diese Faktoren unbewusst. Und deswegen, ja, habe ich Anonify gegründet. Das ist eine Plattform, auf der Arbeitgeber und Arbeitnehmer sich treffen können in anonymer Form. Das heißt, Unternehmen entscheiden sich anonym zu rekrutieren und Anonify ist dafür die Plattform.
Cool. Also das heißt, über diesen Weg nehmt ihr alles, was an Bias entstehen kann, aus dem Prozess heraus und ermöglicht eine viel bessere Entscheidungsgrundlage und auch Entscheidungsfindung im Recruiting.
Ganz genau. Also wir wissen, dass die Entscheidung wirklich eine bessere ist, auch faktisch. Menschen haben, wenn sie Anonymität hören, oft Angst, dass ihnen irgendwie Informationen verloren gehen. Das stellen wir fest. Aber wir merken auch immer, wenn das denn Leute ausprobieren, wie positiv doch die Erfahrung ist. Denn wir geben auch eine ganze Menge Informationen zurück, denn wir anonymisieren ja nicht nur den CV, sondern wir haben zwei Runden. Einmal werden Fragen auch schriftlich beantwortet von den KandidatInnen und in der zweiten Runde gibt es ein Recorded Interview, wo wir die Sprache verzerren, wo auch nochmal ganz, ganz viel auch von der Persönlichkeit geteilt wird und von den persönlichen Erfahrungen. Und es ist am Ende wirklich auf gar keinen Fall so, dass man weniger Informationen hat. Man hat nur die korrekten und die wichtigen Informationen.
Ja, also die im Hinblick auf die Qualifikation entscheidungsrelevant sein, ist auch prima. Also, dass das innovativ ist und auch einen großen Mehrwert bieten kann, gerade in Zeiten Fachkräftemangel, also so irgendwie die Buzzwords, die da auch herumfliegen. Wo standet ihr denn in der Unternehmensentwicklung, also an welchem Punkt standet ihr, als wir da ins Gespräch kamen und sich eine Zusammenarbeit angebahnt hat?
Also als wir ins Gespräch kamen, da war das Produkt tatsächlich schon entwickelt und ich glaube kurz vor Einführung oder wir waren so ungefähr in der Einführung. Allerdings war das Unternehmen da schon 4 Jahre alt. Und da hatten wir ja auch schon einmal erfolglos versucht, die Forschungszulage zu beantragen. Also ich sag mal, wir waren schon einige Schritte gegangen und sind dann auf euch gestoßen.
Ja. Also es hat in die Entwicklung, also du hast ja jetzt gerade erzählt, so ein Erwachensmoment mit diesem Gespräch mit der Freundin und diesem Experiment, das ihr da durchgeführt habt.
Genau.
Das entfacht die Begeisterung, sagen, da will ich was ändern an dieser Situation. Dann baust du das Unternehmen auf, kriegst die Mittel mobilisiert. Ich meine, so ist es ja auch kein günstiger Spaß, so eine Entwicklung voranzufallen. Ja? Und dann auch noch über mehrere Jahre. Das heißt, wir reden über einige 100.000 Euro an Entwicklungsgeldern, die dir da fließen habt lassen. Ne?
So ist es. Also wir sind finanziert über Business Angel. Und in das Produkt sind ganz sicher 300.000 Euro geflossen an reinen Entwicklungsaufwänden. Und wir haben, also Entwickler sind teuer, das weiß jeder. Wir haben in Vietnam entwickelt, aber mit einer deutschen Company, um da einfach auch effizient zu sein. Aber da könnt ihr euch vorstellen, glaube ich, wie viel Aufwand das bedeutet, so eine Plattform aufzubauen, die auch natürlich auf einer soliden technischen Grundlage ist. Also ich sage mal nicht nur, es geht nicht nur um eine App-Entwicklung im Frontend, sondern es geht um eine belastbare IT-Infrastruktur auch, die man da aufbauen muss. Es geht um Datenschutz, den wir eben sicherstellen wollen, was bei uns ein ganz großes Thema ist und Data Security natürlich auch.
Ja. Ja. Wie kommt ihr drauf, dass man dann quasi sich rückwirkend möglicherweise über Fördermittel einen Teil der Kosten wieder zurückholen könnte? Weißt du noch, wie ihr den Punkt entdeckt habt?
Ja, also über Fördermittel habe ich mich eigentlich schon relativ früh immer wieder informiert, denn wie du dir vorstellen kannst, ich war Solo-Gründerin als Frau im Bereich IT, also man hat mir das Geld nicht unbedingt hinterhergeworfen. Das heißt, ich habe relativ lange, also ich sag mal, die Kapitalfindung ist immer noch lang und mühsam und war auch am Anfang lang und mühsam. Und da habe ich immer wieder Tipps von allen Seiten bekommen, schau doch mal nach Fördergeldern. Da dieses Thema aber weder Hightech noch, Environment-Tech oder all diese Dinge, die werden in Bayern unheimlich gut gefördert. Das, was wir machen, ist im Grunde Social-Impact-Tech. HR-Tech, da gibt es tatsächlich, also es gibt außer die Forschungszulage im Grunde nichts.
Ja, okay. Also so seid ihr dann, du hattest Fördermittel am Zettel und dann war klar, also jetzt rückwirkend geht eh nur die Forschungszulage als einziges, was sich rückwirkend nutzen lässt. Und ich mutmaße mal, wahrscheinlich habt ihr es an dem Punkt, standet ihr an dem Punkt, wo das Business Angel Money weitgehend aufgebraucht war und ist das Fall notwendig.
Also tatsächlich stand ich einmal, als ich das erste Mal über die Forschungszulage nachgedacht habe, an dem Punkt, dass ich noch kein Business Angel Geld hatte und versucht habe, das zu bekommen. Im Bewusstsein auch, dass ich erstmal die ersten Aufwände quasi und dann in den nächsten Jahren es auch nochmal beantragen kann. Da hat es dann nicht geklappt. Und dann jetzt das zweite Mal mit euch. Eben genau wie du gesagt hast, an dem zweiten Punkt, wir haben ganz viel entwickelt, wir haben ganz viel entstehen lassen. Das Geld ist jetzt ein Stück weit alle und jetzt brauchen wir ein bisschen Hilfe.
Ja. Okay, also für die das jetzt noch nicht genau zuordnen können, deutsche Fördermittellandschaft ist vielfältig, 3.800 verschiedene Programme, wenn man jetzt über alles zusammennimmt, ja. Für den Bereich Innovation, Gründung, Wachstum, Digitalisierung und Co. gibt es immer noch eine ganz erkleckliche Anzahl von Programmen, die die wirklichen Highlights und top-performenden Fördermittel, die auch bundesweit zur Verfügung stehen, sind dann eben zum Beispiel die steuerliche Forschungszulage oder sowas wie das zentrale Innovationsprogramm Mittelstand. Und die steuerliche Forschungszulage ist ein Schmankerl in dieser ganzen Welt, weil sie als einzige, wirklich einzige, es gibt sonst kein anderes Förderprogramm, wo das möglich wäre, die Chance bietet, rückwirkend für 4 Jahre in die Vergangenheit Fördermittel zu nutzen. Auch wenn man schon alles gemacht hat, noch keinen Antrag gestellt hat, dann kann man in diese Beantragung gehen und sich für die Kosten der letzten 4 Jahre 25% auf die Personalkosten und in der Spitze, wenn man KMU ist, für die Kosten ab April 24 sogar 35% der Kosten wiederholen kann. Und das Ganze, ich hoffe, ich sage jetzt nicht zu viel, bin gespannt, wie du das gleich darstellst. Ich würde sagen, mit einem verhältnismäßig schlanken Antragsprozess, aber ich bin gebranntes Kind von EU-Förderprogrammen und sonst was, also kannst aber mit 500 Seiten nicht ganz schrecken, aber wie hast du es denn empfunden? Wie war denn so der Antragsprozess?
Also ich habe es ja zuerst mal selber probiert, ne? Weil ich denke ja irgendwie, ich bin kein ganz dummer Mensch, ich habe studiert, ich habe auch Erfahrungen mit Ämtern, so schwer kann es ja nicht sein. So, daher, also der Antragsprozess, den fand ich tatsächlich, also der ist nicht schwieriger theoretisch als eine Bewerbung für irgendeinen Award oder sowas. Also da muss man ähnliche Dinge einreichen oder bei einem Pitch-Wettbewerb, ja, also das ist vergleichbar. Nur ich wusste natürlich dann da noch nicht, wie viele Nachfragen kommen und wie schwierig dann die, das war, was danach kam. Ja, also und vor allem, ich wusste ja auch nicht, dass das offenbar nicht so einfach ist, wie ich mir das vorstelle.
Grundsätzlich einreichen eine Forschungszulage heißt, man braucht ein Elster-Zertifikat, so eine Datei, dann registriert man sich auf diesem Bescheinigungsstelle Forschungszulagenportal. Hackt da die Daten rein, sind sie sehr überschaubar von der Zeichenanzahl. 2-3 Seiten Text. Die Fragen sind transparent gestellt. Ich glaube, da fängt es dann schon an, tricky zu werden, weil man sieht die Fragen und denkt sich, naja, was schreibe ich da jetzt hin? Ich schreibe es halt so, wie es war. Und ich,
genau.
Ich BWLer bin und marktorientiert denke, schreibe ich vielleicht auch ein bisschen Marketing-Sprech dahin und dann verkaufe das in den schönsten Farben, so, also ist, ohne zu lügen, aber halt die positiven Seiten herausstreichen. Und dann kriegt man wahrscheinlich als Feedback, dass nicht zu erkennen ist, was jetzt genau die technischen Risiken waren und
ganz genau
die Optionshöhe liegt und so weiter und so fort. Ich denke natürlich, hä? Habe ich dir alles beschrieben? Was wollt ihr denn von mir?
Genau.
Okay. Also ja, das ist auch tatsächlich ein Fehler, der am Anfang gerne mal passiert, dass man einfach sich denkt, so, ich muss das Projekt so gut wie möglich, also im besten Licht präsentieren. Dabei wollen die eigentlich umgekehrt, die wollen hören, warum hätte es scheitern können? Was sind die Dinge, die schiefgehen hätten können, ist, wenn man über Vergabemonate schreibt? Und das aus Sicht zum Zeitpunkt der Antragstellung. Ja. Und wenn man das nicht darstellt, dann kommen die Nachfragen. Und an dem Schritt hast du es dann noch versucht, die Nachfragen zu
beantworten? Ja, selbstverständlich. Weil ich ja dachte, ja, natürlich hatten wir Risiken. Ohne Ende hatten wir Risiken. Aber dann haben die Risiken denen nicht gefallen. So, das waren nicht die Risiken, die sie hören wollten, offensichtlich. Also ja, es war schwierig bis unmöglich. Ich hatte sogar irgendwann mal eine Mitarbeiterin tatsächlich, also ich bin ja hartnäckig, ich habe dann tatsächlich jemanden am Telefon gehabt und habe da mein Leid geklagt und ich habe gesagt, liebe Frau, ich weiß nicht was, Krause, entschuldigen Sie mal, aber wer, wenn nicht wir, ist denn berechtigt, eine solche Förderung zu bekommen? Ich habe 3,5 Jahre nichts anderes getan, als zu forschen. Ich habe mit Universitäten zusammengearbeitet. Ja, ich habe Studien hin und her. Wir haben sogar Studien erstellt. Also Sie als Forschungszulage, wem wollen Sie denn fördern, wenn nicht uns? Ja, also ich war wirklich verzweifelt, weil ich denke ja immer auch, irgendwo muss ja auch der gesunde Menschenverstand noch Platz haben in so Antragsprozessen. Ja, und sie sagte dann nur, ja, sie versteht es, ich soll es halt nochmal probieren. So, und dann ist halt aber auch die Frage, wie, also als Gründer hat man so viel zu tun, ist denn nochmal zu probieren, also es hat dann einfach auch ein bisschen brach gelegen.
Ich glaube, was es einem auch schwierig macht, ist, dass diese Unmittelbarkeit von ich versuche das und habe sehr schnell ein Feedback, ob es klappt oder nicht, das ist ja da überhaupt nicht gegeben, ne? Sondern man sitzt dann stundenlang und versucht gut hinzukriegen und reicht es dann ein und hört dann erstmal 3 Monate nichts. 3 Monate ist für junge Unternehmen quasi im nächsten Leben so. Da kommt dann irgendwie eine Antwort aus dem Nichts. Ja, ich kann das verstehen. Also ich muss ehrlich sagen, es ist eine perfide Geschichte, aber mein erster Förderantrag, den ich geschrieben habe, der hat geklappt. Da habe ich einen Zuschlag bekommen. Ich wusste aber nicht, warum. Also es war echt so, blindes Huhn findet Korn, freut sich und denkt sich, mehr davon. Und dann habe ich 2 Jahre lang Anträge geschrieben und es hat gar nichts funktioniert, ja. Aber ich habe dann jedes Mal angerufen und gesagt, Mensch, also ähnlich wie du, ja, zu sagen, wer, wenn nicht wir, was hätte ich denn anders machen und besser machen müssen? Und habe immer wieder schon auch ganz zweckdienliche Antworten gekriegt. Und so hat sich Schritt für Schritt, 1000 Fragen, ne? Wie beschreibe ich eben solche Risiken? Wie beschreibe ich so eine Verwertungsperspektive? Mit welchen Technologien und Aspekten arbeite ich da? Wie stelle ich die Algorithmen richtig da? Und so weiter und so fort. Also, ja, man kann da viel lernen, wenn man die Zeit dazu hat. Ne? Aber wie du das fehlt. Die fehlt dann vielen, ja.
Die hat man als Gründerin tatsächlich am wenigsten.
Der Antritt mit uns, also du hast ja jetzt, es ist eine geile Basis, einen direkten Vergleich. Wie viel leichter ist es gefallen, wenn mit einem Dienstleister, mit einem Fördermittelberater wie uns?
Ja, viel leichter. Also gut, jetzt, ich hatte dann natürlich auch mittlerweile einen zweiten Geschäftsführer eingesammelt. Also ich war dann auch nicht mehr alleine. Das hat natürlich auch geholfen, da auch mit vier Augen so ein bisschen drauf zu gucken auf den Prozess. Aber es war total angenehm, natürlich das abzugeben. Ja, ich sag mal, ihr habt mich da auch durch den Prozess gemanagt. Also ihr müsst das liefern und das liefern und das liefern bitte, dann und dann. Und das ist auch das, sowas ist auch mal ganz schön, ja, wenn man nicht selbst managen muss, sondern gemanagt wird. Und dann auch ein Stückchen weit auch da sich einzulassen. Also ich kann mich auch erinnern, da waren öfter mal so Texte, wo ich dachte, also ich würde so nicht schreiben, aber well, ihr werdet schon wissen, was funktioniert. Ja, und das war ja offenbar auch gut. Also da sich dann auch verlassen zu können auf die Expertise, das ist auch für mich was sehr Angenehmes.
Und das hat vielleicht nicht so rund geklungen. So, das merke ich häufig, wenn ich auch unsere eigenen Anträge lese. Boah, also, muss man das machen? Also es klingt so hoffnungslos.
Offenbar. Ja, offenbar. Also ich habe das Gefühl gehabt, das braucht offenbar eine bestimmte Art eben der Formulierung, eine bestimmte Art der Schreibweise, die dann vielleicht auch nicht die meine ist. Ja, die, ich sag mal, aber dann ist es so. Also
das Ergebnis zählt.
Das Ergebnis zählt, genau.
Gab es bei der Zusammenarbeit, gab es da auch Nachforderungen? Also in den meisten Fällen ist das ja.
Ja, ja, aber auch da, also für mich, das Schöne war zu wissen, ich kannte ja den Prozess, diese Nachforderungen sind üblich. Und dann auch zu wissen, okay, da wird sich jetzt auch drum gekümmert.
Ja,
ne?
Verständlich ist, ja.
Ja.
Man hat ja dann auch nicht mehr so viel Zeit, in 2 Wochen sind die Fristen
da. Richtig, da ist dann die Frist auf einmal sehr knapp, ne?
Ja. Ja. Ihr habt Platz, man darf mehr schreiben, aber
genau.
Mehr Zeit.
Und ich meine, man darf auch noch was Zusätzliches dann liefern, ne, an Inputs, was man vorher nicht durfte. Ja, aber da natürlich wunderbar, da auf eure Expertise zurückzugreifen. Das hat super funktioniert.
Hast du noch eine Erinnerung? So, also ich kann mich an meinen ersten Zuwendungsbescheid noch sehr lebhaft erinnern. Ja, da kam auch dann per Post und ich war ganz überrascht, jetzt nach so langer Zeit kam dieser Brief dann. Wie war es bei euch? Hast du eine Erinnerung an den Moment, wo dann klar war, ja, das klappt?
Ja, also ich... ich habe es nicht per Post gekriegt, ich habe es schon immer alles elektronisch bekommen, da über dieses Portal. Ich kann mich erinnern, dass das doch die Meldung, das hat geklappt, auch ein ziemlich langes Dokument ist, wo man erstmal ganz schön lange liest und sich fragt, was wollt ihr mir jetzt eigentlich sagen und was ist es denn jetzt eigentlich, bevor man dann versteht, dass es offenbar gewährt wird. Ja, ich glaube, das steht auf der zweiten Seite oder auf der dritten. Also nicht ganz vorne,
ja.
Jedenfalls. Ja, aber ich erinnere mich gut.
Also man kriegt quasi eine Information und man macht, du machst das dann auf und fängst an zu lesen und denkst du, hä, also ist das gut oder schlecht? Oder?
Genau. Und ich glaube, so auf der oberen Rand von der zweiten oder dritten Seite steht dann auf einmal gewährt oder akzeptiert oder irgendwas. Ja, und aber auch da liest man denn und fragt sich, was ist es jetzt so, es ist keine klare Kommunikation, es ist keine einfache Sprache, ganz und gar nicht.
Wie ein Sickerwitz, also es muss einzickern. Also, ah, ich soll mich freuen.
genau. Und dann kriegt man ja, glaube ich, noch so ein Siegel zugeschickt, was man dann, und dann versteht man es erst richtig, wenn man dann so eine E-Mail bekommt mit so einem Siegel, was man dann auf seine Webseite tun kann.
Und ich meine, am Ende des Tages zählt ja vor allem dann, dass das Geld den Weg aufs Konto findet, dann braucht es ja auch noch den Schritt mit dem Finanzamt im Fall der Forschungszulage.
Auch da wirklich danke, dass ihr da auch noch dabei seid, weil das ist auch noch ein Schritt, der ja auch gar nicht mal so unkompliziert ist. Da muss man ja einiges beibringen, an Nachweisen, dann ist ja gerade auch als kleines Start-up die Frage, also das ist eine, ich glaube, eine Gutschrift auf die Gewerbesteuer oder auf die Kapitalertragssteuer oder irgendwas, diese eine auf eine Steuer, die man dann als, wenn man noch nicht den Break-Even erreicht hat, gar nicht zahlt. Und das ist dann die nächste Frage, ja, wie macht man denn dann das?
Also ist Gutschrift auf die Körperschaftssteuer. Und wenn man bis jetzt nur Verluste geschrieben hat, dementsprechend keine Körperschaftssteuer bezahlt hat, dann bekommt man das, was einem aus der Forschungszulage zusteht, aber ausbezahlt. Ne? Das ist das Besondere auch an diesem Instrument, dass es wird nicht verrechnet oder als Gutschrift für zukünftige Steuerlasten oder Ähnliches, sondern man hat diesen Effekt, dass frische Liquidität zufließt. Also so wie du es beschrieben hast, wäre dann ja wahrscheinlich so irgendwo in der Größenordnung zwischen 50 und 100.000 müsste sich dann bewegt haben.
Das erwarten wir, ja.
Ja, also kommt noch die Zahlung, ist noch.
Die kommt hoffentlich noch, ja. Sieht gut aus, sieht gut aus. Also ich meine, die Kosten, also die Gelder sind geflossen, die Kosten hatten wir definitiv, also bin ich ganz zuversichtlich, dass da auch was kommt.
Also, und eingereicht habt ihr es beim Finanzamt schon, also das ist so, wie du denkst.
Ich meine, das ist jetzt im Prozess, ja.
Ja, die, abhängig vom Finanzamt ist die Bearbeitungsdauer dann so 6 bis 12 Wochen, kann es dann schon nochmal dauern, aber das funktioniert an sich auch gut, auch da kann es Rückfragen geben, aber auch da sind wir so aufgestellt, dass wir dann ja zur Seite stehen, helfen die zu beantworten, muss ein bisschen abgrenzen. Ne? Manche Sachen sind Steuerberatergeschichte, das macht natürlich der Steuerberater, manche Dinge betreffen dann das Projekt, da helfen wir natürlich so gut wie können.
Da hätte ich auch noch für alle Startup-Gründer, die hier zuhören, ein kleines Learning von mir. Was ich richtig gemacht habe, ist, ich habe von Anfang an fähige Steuerberater an meiner Seite gehabt. Denn es ist wirklich so, also ich weiß nicht, ob es an meinem Finanzamt liegt, aber ich hatte wirklich schon, also ich hätte schon von verschiedenen Finanzämtern, ich hatte schon 2 Betriebsprüfungen und mein Unternehmen ist 4 Jahre alt. Also es ist immer wieder was und ich bin heilfroh, dass ich gute Steuerberater habe, an die mich da immer wieder unterstützen. Und es war, glaube ich, die beste Entscheidung überhaupt, gleich am Anfang auch schon das Firmengeflecht und das Aufsetzen der Firma, da schon damit eben zu beginnen, da auch mich steuerrechtlich beraten zu lassen.
Absolut. Also du sagst ja auch so Tod und Steuer.
Ja, kommt ganz sicher. Genau.
Die einzigen Gewissheiten im Leben und professionelle Begleitung ist super wichtig. Also 2 Steuerprüfungen in 4 Jahren nach Gründung ist, habe ich jetzt auch noch nicht so oft gehört. Das ist dann schon eher doppelt Pech.
Naja, hat, glaube ich, auch damit zu tun, dass wir natürlich sehr hohe Aufwendungen hatten für die Entwicklung und dahingehend sehr niedrige Einkünfte.
Wie ist es denn so, jetzt wenn du auf Fördermittel vielleicht auch für die Zukunft blickst, ist das etwas, wo du sagst, das würdest du in Zukunft auch wieder machen oder weiter betreiben? Wie blickst du darauf?
Also durch diese positive Erfahrung jetzt glaube ich schon. Die Schwierigkeit dessen ist ja, dass ich war schon bei einigen Fördermittelberatern, die eigentlich dann immer gesagt haben, da gibt es tatsächlich eigentlich nichts außer die Forschungszulage. Deshalb bin ich nicht sicher, wie viel Potenzial da noch ist. Da wir eben auch, also es gibt ja viele Mittelstandsprogramme, jetzt sind wir auch in Bayern, das ist nochmal ein Stück weit speziell. Also ich habe auch gehört, in anderen Bundesländern gibt es da durchaus mehr. Also da wir vor allem auch was entwickeln, was wir quasi als Produkt vermarkten und verkaufen möchten, das macht verschiedene Förderprogramme, also es schließt uns aus verschiedenen Förderprogrammen aus. Weil das oftmals quasi für interne Transformationsprozesse gedacht ist und nicht für Transformationsprozesse, die man dann nach außen verkauft.
Also Digitalisierungsprämie und solche Geschichten.
Genau. Also daher werde ich auf jeden Fall die Augen offen halten, was es da gibt, weil ich das schon ehrlich gesagt erwarte, weil ich glaube, dass wir schon wichtige Probleme auch angehen mit unserem Unternehmen. Das heißt, bisher gab es viele Fördertöpfe für Environment Tech. Ich erwarte schon, dass auch für, also in ESG und den Entwicklungszielen der UN steht ja nicht nur die Umwelt drin, sondern steht eben auch Soziales drin. Deshalb erhoffe ich mir schon, dass irgendwann auch mal die Fördertöpfe für solche sozialen Themen aufgehen. Ja, schauen wir mal. Also ich bin immer bereit, da nochmal was auszuprobieren.
Es ist halt dieses Thema Recruiting, eines, wo sehr viele Akteure existieren und wo Digitalisierung, so ist mein Eindruck, per se durch Plattformen, angefangen von Xing und LinkedIn, dann natürlich auch über Akteure wie Personio zum Beispiel, Stepstone und wie sie alle heißen, ne? Also dass da sowieso sehr viel an Digitalisierung passiert und dass dann begonnen mit Active Sourcing und ähnlichen Ansätzen auch sehr viele Dienstleister hin in Robotic Process Automation und jetzt natürlich KI, also super schnell am Start sind mit, hey, innovativ hier, innovativ da, und das sich dann auch in den Förderanträgen häufig wieder spiegelt, sodass ich in manchen Programmen sogar schon explizit gelesen habe, keine Recruiting-Ansätze bitte. Ja, das wollen wir da nicht sehen. Ja, genauso wie das nächste CRM zu entwickeln nicht gewünscht ist. Aber da habt ihr ja, finde ich, durch diesen Aspekt Anonymisierung und Matchmaking schon nochmal auch einen ganz anderen Ansatz, den ich mir schon vorstellen könnte, dass, wenn man diese Brücke zu den Sustainable Development Goals der UNO gut geschlagen bekommt, Chancengleichheit, Fachkräftemangel bekämpfen.
Ja, und dann macht sich jetzt ja auch eine neue Tür auf, wenn wir jetzt über KI sprechen. Da findet jetzt ja auch ein Wettrüsten statt. Ja, die Toolanbieter, Workday, ich weiß nicht, wer es gehört hat, werden jetzt ja in Amerika verklagt aufgrund ihres Algorithmus, der wohl ältere Menschen benachteiligt. Also diese Tools haben KI-Komponenten, die offenbar Leute ausfiltern, unter dem Stichwort Effizienz. Und die Bewerber rüsten aber dementsprechend auch auf. Also es gibt Tools, die jetzt Bewerbung am laufenden Band rausschicken, wie so diese klassischen Sales-Tools. Es gibt Tools, die automatisch dein CV auf die Jobanzeige optimieren. Ja, es gibt Tools, die schreiben verdeckte Prompts in dein CV, dass wenn dieser CV durch eine KI gespült wird, diese KI-Entscheidung beeinflusst. Also da findet jetzt so eine Art Wettrüsten statt.
Ja.
Und ehrlich gesagt sind wir da diejenigen, die sagen, wir nehmen uns da total raus. Also wir sind die Schweiz, wir sind neutral, weil wir brauchen das gar nicht. Also tatsächlich durch unseren Prozess, den wir haben, der dadurch beginnt, dass wir den CV anonymisieren und die Menschen, die sich bewerben, Fragen beantworten müssen. Dadurch haben wir schon einen sehr wirkungsvollen Spam-Filter gesetzt, der gar kein Filter ist, sondern nur durch den Prozess alleine filtert. Weil du siehst sofort, wenn jemand nur ja, nein antwortet, den kannst du direkt aus dem Prozess sieben. Da brauchst du keine KI, die das für dich siebt. Und weil der Prozess auch ein Stück weit mühsamer ist, auch wenn mühsam jetzt ein negatives Wort ist, aber diese One-Click-Bewerbungen, die du auf LinkedIn machen kannst, die führen zwar zu vielen Bewerbungen, aber nicht zu einer hohen Bewerbungsqualität. Und was wir feststellen, ist, dass die Menschen, die dann im Anonify landen als Bewerber, tatsächlich auch eine hohe Qualität haben oder eine hohe Motivation, sich zu bewerben. Und das heißt, da müssen wir gar nicht auf KI zurückgreifen. Und wir müssen auch nicht, die Bewerber müssen sich auch nicht künstlich schön machen, weil wir eben alles das rausfiltern. Also genau, du musst kein perfektes Foto haben und du musst es nicht perfekt optimiert haben, weil es geht wirklich nur um die Station, wo du warst. Selbst das anonymisieren und kategorisieren wir. Wir ziehen uns aus diesem Wettrüsten so ein bisschen raus. Und da glaube ich eigentlich, dass das, was wir machen, nachhaltiger ist als das, was wir da aktuell in dem wilden Westen der KI-Optimierung gerade tun im Recruiting?
Voll faszinierend. Also das war gerade ein echt augenöffnender Aspekt für mich. Weil man hört ja auch, dass auch so LLM-Modelle per se ein Biases in sich tragen durch die Daten, mit denen sie angelernt werden. Ne?
Ja.
Ist ja auch gar nicht raus. Und wenn dann noch zusätzlich, wie das bei Workday ja offenbar der Verdacht ist, da möglicherweise was draufgeschraubt wird und sagt, ich will keine 50-Plus-Jährigen oder so. So, wo ich mir denke, ich bin 46, so ein Ding könnte mit der Firma schief gehen in 4 Jahren.
Das nächste Merkt es aber, ja. Nein, also was ist, da musst du nicht mal was, also tatsächlich bei diesen LLMs, da musst du nicht mal was schrauben, was diese Dinge, dass die zu Alten und zu Jungen raus, also das liegt alleine an den Daten, die du da fütterst. Und wenn du eben, wenn du das quasi mit Daten fütterst, es geht ja immer darum, wer ist heute erfolgreich im Unternehmen. Ja, das ist ja meistens der Benchmark. Ich möchte vergleichen die sich bewerben, mit denen, die heute erfolgreich im Unternehmen sind. Aber du musst dir ja die Frage stellen, warum sind diese Leute heute erfolgreich im Unternehmen? Und das hat eben auch strukturelle Gründe. Da sind Stereotype, da sind soziale Aspekte drin. Also das ist ganz vielschichtig. Und ich sag mal, unter dem Deckmantel der Effizienz, also natürlich hilft mir eine KI, viel effizienter zu werden im Recruiting. Was ich da höre, ist, von 14 Tagen Recruiting-Zeit sind wir jetzt auf 7 Tagen. Haken dran, glaube ich sofort. Ja, weil niemand, da muss ich kein Mensch, muss da Termine machen und so weiter. Das macht alles die Maschine. Aber die Frage ist, was kriege ich denn da am Ende raus? Kriege ich da die Besten raus? Oder kriege ich die raus, die am besten zu dem passen, was ich bisher habe? Und ist es das, was ich will? Ja, also die Frage ist ja immer, ich kriege auch immer wieder den Hinweis, ich muss ja Leute finden, die bei mir ins Unternehmen passen. Ich brauche ja so ein Organization Fit. Ja, und am liebsten möchte ich jemanden so stromlinienförmig, der genau da reinpasst, wie meine Organisation heute ist. Und ich stelle dann immer die Frage, was bringt mich denn als Organisation weiter? Bringen mich die Leute weiter, die stromlinienförmig genau das machen, was ich heute mache? Oder bringen mich nicht vielleicht die Leute weiter, die mal ganz anders sind? Vielleicht nur in einer Eigenschaft. Aber ich brauche doch auch Leute mit Ecken und Kanten, um Teams weiterzubringen, um mich als Unternehmen weiterzubringen, um meine blinden Stellen zu finden. Und wenn ich dann die Leute frage, wer ist denn eigentlich die tollste Person, die sie jemals rekrutiert haben, ne, dann kriege ich immer eine ganz spezielle, also das sind immer ganz spezielle Personen.
Ja. Ich muss sehr viel an, ich bin viel auf LinkedIn unterwegs und man sagt ja, diese KI geschriebenen Texte und der Gedankenstrich ist ja im Moment der Sündenpfuhl schlechthin. Ne? Also Gedankenstrich ist gleich KI geschrieben. Ich denke mir so, sind dann die neuen Mitarbeitenden, haben die dann auch so ein unsichtbares Label, so KI rekrutiert, weißt du, so erkennt man an der schrägen Nase oder ich weiß es nicht so. Man sagt ja bei KI dieses Habsburger Problem, dass quasi die Inzucht durch die immer gleichen Daten, mit denen das gefühlt wird. Ja. Das wird so homomorph am Ende.
Ja.
Da kennt man das. Ja, und das ist langweilig.
Genau.
Weil das hat man diesen Effekt dann auch im Recruiting.
Ich habe auch das Gefühl tatsächlich, es wird langweiliger. Diese Posts, die sind langweilig. Die fange ich an zu lesen und ich will sie gar nicht zu Ende lesen, weil es mich nicht catcht. Ne? Also diese langweiligen Dinge catchen mich nicht. Und eben diese stromlinigen Menschen, die catchen mich halt auch nicht. Und das ist halt so die Frage. Aber es gibt immer wieder Unternehmen, die sagen, ja, ich möchte gerne mit von jungen Frauen zwischen 20 und 30 umgeben sein und sie möchten bitte blond sein. Dann ist das wohl so. Aber ich würde mal behaupten, ihr landet nicht an der Weltspitze, ja, mit eurem Produkt oder Service.
Und das AGG könnt ihr auch. Schaut, vielleicht ist es nichts besser. Man muss es sehr gut begründen können, warum das so sein muss.
Ja, ich sag mal so. Es ist nicht besonders teuer, gegen das AGG zu verstoßen in Deutschland.
Ah, okay, ich habe mir das noch keinen Ärger eingehandelt. Interessant.
Ich habe mit der Rechtsabteilung eines großen deutschen DAX-Unternehmens gesprochen und habe mal gefragt, wie oft werdet ihr eigentlich verklagt nach AGG? Und die Antwort war ständig. Und ich sage, möchtet ihr nichts dagegen tun? Und da zucken die mit den Schultern und sagen, es ist alles eingeplant. Also solange das
loser Titel, ja.
Roundabout, also dieser ein Fall kostet roundabout 10.000 Euro, vielleicht 15.000, wenn er teuer ist, da kann man sich als DAX-Unternehmen schon ein paar leisten im Jahr. Vergleiche, so in der Höhe. Und da, also da sage ich ja, ich finde das deutlich zu günstig.
Naja, es geht ja dann mit der Wirkung am Ziel vorbei, ganz
oft. Ja.
Aber es braucht dann passende Programme, das verstehe ich. Ich meine, man muss jetzt gucken, ne? Wir haben ja gerade so ein bisschen Fördermittelzäsur, dadurch, dass sich die Regierung gerade neu gebildet hat. Jetzt doktern sie am Budget. Bei den Ministerien gibt es ja auch so ein bisschen Verschiebung, wer wofür zuständig ist. Ich nehme an, dass wir so im Ende Q3, eher so im Q4 2025 einiges an neuen Initiativen sehen werden, die auch wieder Schwerpunkte setzen.
Erwarte ich auch, ja.
Ja.
Vielleicht kommt ja noch was aus Europa.
Ja, auch daher können Impulse kommen. Ja. Sandra, vielen Dank für tolle Einblicke. Es war jetzt zum Schluss nochmal sehr interessant, in euer Thema auch nochmal tiefer eintauchen zu dürfen. Hat mir sehr viel Freude bereitet. Toi, 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 dass das Geld vom Finanzamt dann auch rechtzeitig zeitnah
funktioniert.
Und ich freue mich auf Gelegenheiten, auch in der Zukunft zusammenzuarbeiten.
Ich mich auch. Vielen Dank, Christopher.
Dankeschön.